Ich hatte ihn in der Tasche. Eventeo war längst mein.
»Er mag übergetreten sein, Herr Athen«, sagte Dilaf, »aber ihr seid ein Tor, wenn ihr denkt, er hätte unsere Truppen auf seinem Boden landen lassen.«
»Ihr seid ein Ungeheuer«, flüsterte Herr Athen. »Ihr wollt zwei Königreiche niedermetzeln, um eure Paranoia zu lindern. Was ist geschehen, dass ihr Elantris so sehr hasst?«
»Genug«, rief Dilaf. »Glaubt nicht, ich würde zögern, euch umzubringen, Giorn! Die Dakora stehen über dem Gesetz!«
Der Mönch starrte Herr Athen mit drohendem Blick an. Dann beruhigte er sich langsam und atmete tief durch, als seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Gefangenen fiel. Der immer noch orientierungslose Raoden stolperte auf seine Ehefrau zu, die von einem stillen Mönch aus Dakor festgehalten wurde. Der Prinz streckte ihr bebend den Arm entgegen.
»Oh«, sagte Dilaf, der sein Schwert zückte, »euch habe ich ganz vergessen.«
Er lächelte boshaft, als er Raoden die Klinge in den Magen stieß. Der Schmerz überkam Raoden wie eine jähe Welle des Lichts. Er hatte die Klinge noch nicht einmal auf sich zukommen sehen, doch er spürte sie. Stöhnend sackte er in die Knie. Die Qualen waren unvorstellbar, selbst für jemanden, der seit 2 Monaten unter stetig wachsenden Schmerzen litt. Er konnte das Dor spüren. Es fühlte sich nah an. Es war zu viel. Die Frau, die er liebte, schwebte in Gefahr, und er konnte nichts dagegen tun, der Schmerz, das Dor, sein Versagen. Die Seele, die Raoden war, wurde von der versammelten Last niedergedrückt und stieß ein letztes resigniertes Seufzen aus. Danach war da kein Schmerz mehr, denn es gab kein Selbst mehr. Da war nichts. Serene schrie, als Raoden zu Boden stürzte. Sie konnte die Pein in seinem Gesicht sehen und spürte das Schwert, als habe man ihr damit in den Magen gestoßen. Ihr lief ein eiskalter Schauder über den Rücken, und sie weinte, während Raoden einen Augenblick lang gegen sein Schicksal ankämpfte. Dann hörte er einfach auf.
»Versagt«,
flüsterte Raoden, dessen Lippen das Mantra eines Hoet formten.
»Meine Liebste im Stich gelassen, versagt.«
»Bringt sie her«, sagte Dilaf.
Serene nahm die auf Fjordellisch gesprochenen Worte kaum zur Kenntnis.
»Und die anderen?«
fragte ein Mönch.
»Treibt sie mit den restlichen Bewohnern dieser verfluchten Stadt hier zusammen und bringt sie dann nach Elantris«, sagte Dilaf. »Die Elantrier werdet ihr in der Nähe der Stadtmitte antreffen, an einem Ort, der ein wenig sauberer wirkt.«
»Wir haben sie gefunden, mein Gragdet«, sagte der Mönch. »Unsere Männer sind bereits zum Angriff übergegangen.«
»Ah, gut«, zischte Dilaf freudig. »Sammelt aber auf jeden Fall die Leichen ein. Elantrier sterben nicht so leicht wie normale Menschen, und wir wollen keinen entkommen lassen.«
»Sehr wohl, mein Gragdet.«
»Wenn ihr alle an einem Ort habt, Leichen, Elantrier und zukünftige Elantrier, dann sprecht die Worte der Reinigungsriten. Anschließend verbrennt alle.«
»Sehr wohl, mein Gragdet.«
Der Krieger neigte den Kopf.
»Kommt, Raten«, sagte Dilaf, »ihr werdet mich nach Theod begleiten.«
Serene verfiel in eine ungläubige Starre, als man sie fortschleifte. Sie blickte zu Raoden zurück, bis seine zusammengesackte Gestalt in der Nacht nicht mehr zu erkennen war. Galadon verbarg sich in den Schatten und regte sich nicht, bis der Giorn und seine eigenartigen Gefährten mit den nackten Oberkörpern fort waren. Dann gab er Karata einen Wink und kroch auf Raoden zu.
»Sule?«
Raoden rührte sich nicht.
»Doloken, Sule!«
Galadon verschlug es vor Emotion die Stimme.
»Tu mir das nicht an!«
Raodens Mund entrang sich ein Geräusch, und Galadon beugte sich eifrig vor und lauschte.
»Versagt,
flüsterte Raoden.
Meine Liebste im Stich gelassen, versagt.
Das Mantra der Gefallenen. Raoden hatte sich den Hoet angeschlossen. Galadon sank auf das harte Kopfsteinpflaster. Er zitterte am ganzen Leib, während er tränenlos weinte. Die vergangene Stunde war entsetzlich gewesen. Galadon und Carata hatten in der Bibliothek versucht, auszutüfteln, wie sie die Leute aus Elantris fortschaffen sollten. Selbst aus der Entfernung hatten sie die Schreie vernommen, doch als sie Neu-Elantris erreicht hatten, waren dort nur noch Hoet gewesen. Soviel Galadon wusste, waren Carata und er die letzten beiden Elantrier, die noch bei Bewusstsein waren. Carata legte ihm eine Hand auf die Schulter.
»Galadon? Wir sollten gehen. Dieser Ort ist nicht sicher.«
»Nein.« Galadon erhob sich mühsam. »Ich habe ein Versprechen einzulösen.« Er blickte zu dem Berghang kurz vor K.E. empor, einen Hang, an dem es einen ganz besonderen Tümpel gab. Dann bückte er sich, band Raoden seine Jacke über die Wunde und hob sich den Freund auf die Schultern. »Raoden hat mich schwören lassen, dass ich ihm Frieden schenken würde«, sagte Galadon. »Sobald ich mich um ihn gekümmert habe, werde ich das Gleiche für mich tun. Wir sind die Letzten, Carata. Auf dieser Welt gibt es keinen Platz mehr für uns.« Die Frau nickte. Dann nahm sie einen Teil von Raodens Last auf sich. Gemeinsam machten sich die beiden auf den Weg, der sie zum ewigen Vergessen führen würde. Lukeel wehrte sich nicht. Es hatte keinen Sinn. Bei seinem Vater sah die Sache jedoch völlig anders aus. Es bedurfte dreier Fjordella, um Ki-Yin zu fesseln und auf ein Pferd zu werfen, und selbst dann gelang es dem massigen Mann noch, dem einen oder anderen vorübergehenden Fjordella gegen den Kopf zu treten. Letzten Endes verfiel einer der Soldaten auf den Gedanken, ihm einen Schlag mit einem Stein auf den Hinterkopf zu versetzen, und Ki-Yin rührte sich nicht mehr. Lukeel behielt seine Mutter und seine Ehefrau dicht bei sich, als die Krieger sie auf Elantris zutrieben. Es war eine lange Menschenschlange. Adlige, die man aus allen Winkeln K.E.s geholt hatte. Ihre Kleidung war zerlumpt, die Gesichter verwirrt. Soldaten behielten die Gefangenen wachsam im Auge, als habe irgendwer den Mut oder die Energie übrig, einen Fluchtversuch zu wagen. Die meisten Menschen hoben noch nicht einmal den Blick, während man sie durch die Straßen trieb. Verängstigt klammerten sich Kaise und Daorn an Lukeel fest, die Augen weit aufgerissen. Sie taten Lukeel am meisten leid, weil sie so jung waren. Adien ging hinter ihm her, anscheinend völlig sorglos. Er zählte langsam die Schritte mit. 357, 358, 359. Lukeel wusste, dass sie auf dem Weg zu ihrer eigenen Hinrichtung waren. Er sah die Leichen, die die Straßen säumten, und begriff, dass es den Fjordella nicht ums Erobern ging. Sie waren hier, um ein Blutbad anzurichten. Und kein Blutbad wäre vollendet, solange es noch Opfer gab, die am Leben waren. Er überlegte sich, ob er Widerstand leisten sollte, ob er sich in einem hoffnungslosen, heroischen Akt ein Schwert greifen sollte. Doch zu guter Letzt trottete er einfach nur mit den übrigen weiter.